Wir wollen doch einmal den Römerbrief einschlagen. Wir sind in Kapitel 12. In den ersten 11 Kapiteln bespricht Paulus, wie schon hervorgehoben in vergangenen Besprechungen des Buchbriefes, in den ersten 11 Kapiteln bespricht Paulus das große Heil, das wir durch Jesus Christus empfangen haben. Mit Kapitel 12 versucht er zu zeigen, wie das praktisch zur Anwendung kommen kann, wenn man auf dieses Heil eingegangen ist. Das Heil Gottes, die Rettung Gottes, soll möglichst viele Menschen erfassen. Erfasst wird man vom Heil, sagt Paulus in Kapitel 10, wenn man von Herzen glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er der Herr ist, dass er vom Tode auferstanden ist. Und das schließt natürlich ein seinen stellvertretenden Tod. Denn Jesus Christus hatte als Gottes Sohn es nicht nötig zu sterben. Wenn er aber ein Auferstandener ist, dann ist er auch ein Gestorbener. Aber weil er auferstanden ist, ist er ein Sündloser. Deshalb ist auch sein Tod der Tod eines Sündlosen. Deshalb, wer an diesen Tod glaubt, an einen stellvertretenden Tod glaubt. Paulus zeigt hier also in knappen Worten, wie man zu einem vom Heil Erfassten wird, wie man in das Heil Gottes hineingestellt wird. Und wenn man nun von diesem großen Heil, dessen Besprechung in eine gewisse Doxologie mündet am Ende von Kapitel 11, dann soll sich das in der Praxis im Alltagsleben zeigen. Paulus gibt in den Kapiteln 12 bis 16, in diesen 5 Kapiteln, ganz konkrete Beschreibungen von Situationen und zeigt, wie das Heil sich auswirken kann im Leben von Menschen. Wir hatten begonnen, diese Kapitel zu besprechen, oder dieses 12. wenigstens. Des Zusammenhangs wegen will ich noch einmal von Kapitel 12, Vers 1 beginnen zu lesen. Wir lesen die ersten 8 Verse. Ich rufe euch also auf, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzubringen als ein lebendes, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer, euer sinnvoller Dienst für Gott. Und seid nicht dieser Weltzeit angepasst, sondern werdet umgeformt durch Erneuerung eures Denkens, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei, der gute und wohlgefällige und vollkommene. Denn ich sage einem jeden unter euch durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er nicht mehr von sich halte, denn sich zu halten gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen, wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens zuteilte. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder, nicht aber alle Glieder dieselbe Funktion haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber als einzelne einander Glieder, haben dabei aber Gnadengaben, verschieden nach der uns gegebenen Gnade. Wenn einer Weissagung hat, dann gemäß dem Glauben, der der Weissagung entspricht. Wenn dienen, dann sei es so im Dienen. Wenn es der Lehrende ist, im Lehren. Wenn es der Aufrufende und Zusprechende ist, im Aufrufen und Zusprechen. Der Mitteilende in der Einfalt, der Vorstehende im Fleiß, der Barmherzigkeit Übende in der Freudigkeit. Wir neigen noch einmal das Haupt zu Gebet. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Gnade, die uns in diesem Wort begegnet. Wir danken dir, Herr, für deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, Herr, für die Wirkung deiner Gnade in unserem Herzen. Wir danken dir, dass du uns von deinem Heil erfasst hast, dass du uns gereinigt hast, gerechtfertigt hast, dass wir vergeben sind und dass wir als Kinder Gottes wohl in deiner Familie stehen dürfen. Danke, Herr, dass du uns auch Verantwortung annimmst und dass wir dir dienen dürfen. Herr, wir wollen es lernen, besser zu tun. Hilf uns, Herr, aus rechten Motiven dir zu dienen. Nicht so, dass wir uns selbst dienen, sondern damit wir wirklich aus Liebe dir dienen und damit anderen geholfen werden kann, durch dein großes Heil. Zeig uns, Herr, durch diesen Text, wie so ein Dienst aussehen kann. Und zeig uns, wie das Miteinanderleben aussehen kann, wenn dein großes Heil in uns und unter uns Raum gewinnt. Danke, Herr, dass dein Heiliger Geist da ist, den wir allerdings nicht sehen, dass er da ist, um in uns und unter uns zu wirken, wenn dein Wort weitergegeben wird. Amen. Die große Frage, das heißt die Frage, die diese Kapitel umfasst, könnte so gestellt werden: Wie sieht das rechte Verhalten aus, oder wie sieht ein rechtes Verhalten aus, eines, der vom Heil Gottes, wie es in diesem Brief ausgeführt worden ist, erfasst worden ist? Das Erste, das Paulus hier bespricht, ist der Dienst. Er kommt auch noch auf andere Dinge zu sprechen, aber das ist hier das Erste, auf das er zu sprechen kommt. Das heißt, in Römer 12 wird er sagen, wenn jemand von Gottes Barmherzigkeit, von Gottes Heil in Jesus Christus wirklich erfasst worden ist, dann gezielt es sich, diesem liebenden Gott, diesem barmherzigen Gott zu dienen. Und dann ist natürlich die Frage, wie sieht so ein Dienst aus? In den ersten drei Versen bespricht er diese Frage, worin der Dienst besteht. Er besteht in Vers 1 daraus oder darin, dass man seinen Körper dem Herrn darbringt. Die Darbringung unseres Leibes ist nicht nur eine Vorbereitung für einen Dienst mit dem Leib, sondern diese Darbringung ist für Paulus schon selbst ein Gottesdienst. Wir bringen uns selbst, unseren Körper, dem Herrn dar, und das ist ein Gottesdienst. Denn im Alten Testament wird das Darbringen von Opfern zu einem Bestandteil von Gottesdienst. Und das Darbringen des Körpers wird mit einem Opfer hier verglichen. In den Versen 2 und 3 bespricht Paulus die Notwendigkeit der Umgestaltung unserer Persönlichkeit. Auf einer Verschonerkonferenz höre ich einmal Inspektor Reichert sagen, du darfst zu Jesus kommen, wie du willst, aber du darfst bei Jesus nicht so bleiben, wie du willst. Wir dürfen bei Jesus Verwandlung erleben. Wir dürfen in seiner Nachfolge wirklich verändert werden. Und das ist etwas Schönes. Wir können so kommen, wie wir sind. Wir sollen bedauern, dass wir so sind, wie wir sind. Wir sollen uns verneinen, wenn wir zu Jesus kommen. Aber wir dürfen, so wie wir sind, zu ihm kommen. In der Hoffnung, dass er uns, ja in der Erwartung, dass er uns dann verändert. Zunächst in der Wiedergeburt. Er gibt uns neues Leben, einen neuen Denksinn. Aber dann beginnt sich das Leben allmählich mehr und mehr umzugestalten. Und zwar nach dem Bild, nach dem Charakter von Jesus Christus. Das sagt Paulus in Kapitel 8, Vers 29. Hier sagt er einfach, dass man die Welt absagen sollen. Der Welt ist eine Absage zu geben als einer schädlichen Welt. Die Welt ist nicht das Modell für uns, das Beispiel für uns in unserem Leben. Der Denksinn soll erneuert werden, damit man prüfen kann, was der Wille Gottes ist. Denn es gilt, in diesem Dienst den Willen Gottes zu tun. Und von diesem Willen hat er einiges zu sagen. Dann waren wir zu den Versen 4 bis 6 gekommen, eigentlich bis Vers 5. Aber diese Verse 4 bis 5 besprechen den Dienstrahmen, wenn ich es einmal so bezeichnen darf. Das heißt, den Rahmen, in welchem wir Gott dienen. Der Dienstinhalt, den hat er in den Versen 1 bis 3 besprochen und jetzt spricht er vom Rahmen des Dienstes. Es ist sehr wichtig, dass wir erkennen, wo wir Gott zu dienen haben. In welchen Grenzen. Viele Menschen versuchen heute Gott zu dienen und sind desorientiert. Was meint das? Sie haben keinen Bezugspunkt. Sie wissen nicht, wonach sie sich ausrichten sollen. Sie tun hier ein bisschen und da ein bisschen und machen sich Vorstellungen, ja, das könnte ich nochmal dort machen. Und die einen machen dann große Reisen nach Indien oder Afrika oder nach Südamerika. Es wird sehr viel getan und gesagt auf dem Gebiet des Dienstes. Aber ich bekomme den Eindruck, dass viele Christen einfach nicht orientiert sind. Sie wissen nicht, wie das eigentlich zu geschehen hat. Und wir müssen zugeben, dass auch die Missionsführung, die Führung in der Gemeinde Jesu Christi oft nicht genügend von der Schrift her sich unterweisen lässt. Man ist nicht genügend auf die Schrift eingestellt, um hier die Frage zu beantworten. Wir haben uns von der Heiligen Schrift zu sagen lassen, wie ein Dienst für Jesus Christus aussehen kann. Und hier sagt Paul, gibt uns Paulus zwei kleine Antworten, die aber sehr groß sind. Besser sind sehr kurze Antworten, aber sie sind sehr große Gedanken, die er hier anbringt, die auch sonst noch in der Heiligen Schrift besprochen werden. Aber die Kapitel 12 bis 16 als eine Aufzählung von praktischen Möglichkeiten müssen ja knapp gehalten werden. Also in den Versen 4 und 5 gibt uns Paulus zwei Rahmen, die eigentlich zusammengehören. Der eine ist im anderen drinnen. Das erste, das er hier erwähnt, ist Gemeinde als Leib. Der Gedanke des Leibes lässt sich sehr schön anschließen an den Gedanken von Vers 1, wo er davon gesprochen hat, dass unser Leib, unser Körper dem Herrn darzubringen ist. Und nun scheint er dieses immer noch im Kopf zu behalten, wenn er an den Rahmen des Dienstes mit dem Körper, mit dem Leib denkt. Unser Leib soll im Rahmen eines größeren Leibes dienen. Unser Leib soll in einen Dienst gestellt werden. Aber wo diene ich mit meinem Körper als eine Person in diesem Leben? Wo diene ich? Paulus sagt, du bist als Wiedergeborene ein Mitglied am Leibe Jesu Christi und da ist dein Platz. Das heißt, Paulus konstatiert keinen Dienst außerhalb der Verbindung mit Gottes Kindern. Dienst für Gott ist nicht etwas, das ich einfach in der Qualität eines Individuums leiste. Ich bin nicht nur ein Individuum, wenn ich ein Christ bin. Ich bin jemand, der mit anderen Menschen auch Christ bin. Andere Menschen sind Christ und ich mit ihnen zusammen. Und wenn ich daran denke, für meinen Herrn zu leben, dann habe ich zu fragen, wo sind meine Brüder, wo sind meine Schwestern? Das heißt nicht, dass jeder Dienst zusammen mit anderen geleistet wird. Das heißt aber, dass grundsätzlich wir dieses berücksichtigen, dass wir in einer Gemeinde, in einer weltweiten, aber auch in einer örtlichen Gemeinde stehen. Jeder Christ sollte in einer örtlichen Gemeinde stehen. Die örtliche Gemeinde ist ein Querschnitt, eine Darstellung von der Gesamtgemeinde überall auf der Erde. Am Ort wird sie als Ortsgemeinde sichtbar. Wie soll die Welt wissen, wie die Gemeinde Jesu aussieht, wenn sie am Ort kein Exemplar davon hat? Und jeder Christ sollte zunächst einmal eine Verbindung mit anderen Christen an dem Ort haben, wo er wohnt, beziehungsweise wo er sich meistens aufhält, wo das möglich ist. Paulus spricht von Gemeinde hier als Leib. Und da denkt er an die sehr innigen Beziehungen zueinander. Er spricht hier nicht von Volk. Petrus vergleicht die Gemeinde mit einem Volk. Die Gemeinde ist ein Volk, sie ist das neue Volk Gottes, ohne dass das alte abgelöst wird. Aber sie ist ein neues Volk Gottes, sagt Petrus. Aber der Begriff Volk genügt nicht, um alles auszudrücken, was das von Gemeinde gesagt werden kann. An dieser Stelle, wenn Paulus von Dienst spricht, will er sagen, dass ich eine sehr enge Beziehung habe zu anderen Mitchristen. Und da gebraucht er den Begriff Leib. Wir haben uns also abzusprechen miteinander. Wir haben aufeinander zu hören. Wir haben miteinander zu gehen. In dem Kolosserbrief gebraucht Paulus einmal ein Wort, das im Grundtext den Begriff des Chors einschließt. Ja, Sie haben richtig gehört, eines Gesangchors. Ein Dirigent dirigiert so, dass eine Anzahl von Sängern als wie ein Mensch singen und dadurch ergibt sich ein Chor. Und dieses Wort, das Dirigieren eines Chors, gebraucht Paulus in Kapitel 2, Vers 3, Kolosserbrief, um zu zeigen, wie Leib Jesu Christi funktionieren soll. Wir haben uns wirklich aufeinander abzustimmen in unserem Dienst. Wir haben gemeinsam zu marschieren, so dass, wenn unser Dienst als eine Vielzahl von Christen an den Tag dieser Welt tritt, dass es dann harmonisch aussieht und sich anhört. Und dass die Welt den Eindruck bekommt, ja, Christsein bedeutet Musik, das ist etwas Schönes. Dienst geschieht also im Rahmen der Gemeinde. Vers 6 sagt dann Paulus, Dienst geschieht im Rahmen einer Gnadengabe. Nun ist man vielleicht nicht gewohnt, Gnadengabe als Rahmen zu verstehen. Aber Paulus sagt, wir haben als Mitglieder am Leib Jesu Christi Gnadengabe. Hier haben wir natürlich denselben Gedanken wie in 1. Korinther Kapitel 12. Dort geht er sehr schnell über von dem Gedanken des Christseins am Leib Jesu Christi zu dem Gedanken des Dienstes am Leib Jesu Christi. Das heißt, eine Hand zum Beispiel, er gebraucht verschiedene Bilder von Gliedern am Leib, Auge, Hand, Fuß, glaube ich. Und so eine Hand oder ein Auge oder ein Ohr ist zweierlei zur gleichen Zeit. In den Versen 12 und 13 sagt er, dass wir durch ihn, dass eingegliedert worden sein durch den Heiligen Geist, feste Glieder am Leib Jesu Christi sind. Das geschieht in der Wiedergeburt. Wir kommen dann zu Jesus Christus und werden in ihn eingegliedert. Aber dann sind wir wirkliche Glieder. Und dann bekommt jeder von uns eine Bezeichnung. Wir sind also Christen am Leibe Jesu Christi, gläubige Kinder Gottes. Aber gleichzeitig ist diese Gliedschaft am Leibe Jesu Christi, sagt Paulus, eine Gnadengabe. Zweierlei Gedanken gehören also zusammen. Ich bin Christ als Glied am Leibe Jesu Christi und ich bin ein Dienender mit einer Begabung in diesem Leib. Jeder, der am Leib Jesu Christi ein Glied ist, ist etwas als Diener. Er hat einen Beruf, einen geistlichen Beruf, eine Berufung. Und dieses in der Qualität des Christseins. Dass er Christ ist, heißt also, dass er eine Begabung hat, mit der er dienen soll. Dass das so selbstverständlich ist, dass Gnadengaben zum Dienst da sind, zeigt er in 1. Korinther 12, Vers 5, glaube ich, ist es. In Vers 4 sagt er, es sind verschiedene Gnadengaben, aber ein Geist. Und dann in Vers 5, es sind mancherlei Dienstleistungen, aber ein Herr, ein Kyrios. Ein Kyrios war zur Zeit Pauli ein Sklavenerhalter. Jemand, der Menschen besaß, die für ihn arbeiteten, Leibeigene hatte. Wenn Gott ein Kyrios ist, dann sind wir seine Sklaven, dann dienen wir ihm. Und wenn wir Gnadengaben haben, dann wird Paulus sagen, sind das Fähigkeiten, mit denen wir Gott dienen können. Aber das ist eine ganz bestimmte Rolle, ein Rahmen, in dem wir das tun. Jeder von uns hat so eine Begabung. Diese Begabungen können während des Christseins noch zunehmen. Aber sofort mit der Bekehrung gibt uns Gott einen Platz, eine Begabung, eine Rolle, in der wir ihm zu dienen haben. Jeder, der einen Moment zum Glauben gekommen ist, der hat schon eine Fähigkeit, Gott zu dienen. Dienst ist nicht etwas, das erst später hinzukommt, nachdem wir eine Weile Christ gewesen sind, sondern Dienst ist etwas, das zum Christsein gehört. Es gibt keinen Christen, der nicht ein Diener Gottes wäre. Und das heißt also, dass Realität zu realisieren ist. Die Wirklichkeit hat Wirklichkeit zu werden. Der Rahmen des Dienstes ist also die Gemeinde als Leib und die Gnadengabe als eine Rolle und eine Fähigkeit. Die Gnadengabe, sagt Paulus in Vers 6, ist Ausdruck einer Gnade, die uns gegeben ist. Der Gedanke hier ist derselbe wie in Epheser 4, Vers 7. Jeder von uns hat eine Gnade bekommen nach dem Maß, oder hat Gnade bekommen nach dem Maß der Gabe des Christus. Hier gebraucht er ausdrücklich das Wort Gnadengabe. In Epheser 4 kommt das Wort selbst nicht vor, kommt nur das Wort Gabe vor, aber der Gedanke dürfte dort derselbe sein. Der Gedanke ist dieser, dass Gnadengabe ein Ausdruck von Gnade ist. Und was ist Gnade? Es ist mir wichtig geworden in meinem Dienst als Lehrer in der Gottesweisheit, dass und in der Besprechung der Person Gottes, dass Gnade eine Form von Liebe ist. Ich habe lernen müssen, dass die Weisheit Gottes, die Gedanken Gottes nicht so und so viel Einzelgedanken sind, sondern dass sie ein organisches Ganzes sind. Das ist mir immer wieder wichtig geworden, dass die vielen Einzelheiten zusammengehören in einem integrierten Ganzen. Und so gehören Gnade und Barmherzigkeit und Gunst und Liebe zusammen. Sie können zusammengefasst werden im einen Wort Liebe. Gnade ist einfach eine Form von Liebe, eine Äußerungsform. Barmherzigkeit noch eine. Heiligkeit ist eine andere Seite des Wesens Gottes. Liebe und Heiligkeit ergänzen einander. Heiligkeit hat wieder seine Komponenten, das heißt, seine Inhalte, Gerechtigkeit, Wahrheit und so weiter. Alles dieses gehört zu Gottes Wesen. Wenn wir nun gerettet werden, dann beziehen wir unser Leben von ihm. Dann schenkt uns Jesus, der Sohn Gottes, göttliches Leben. Und so wie wir unseren Eltern zum Teil ähneln, wir sind nicht totale Reproduktion unserer Eltern. Das will man heute genetisch versuchen zu tun, genauer Reproduktionen zu geben, dass jemand wirklich der richtige Mensch war, den wollen sie dann versuchen, genau zu reproduzieren, eine Doppelkopie von ihm zu machen, genetisch. Das tut Gott nicht. Jedes Kind ist ein ganz neuer Anfang. Das heißt, in dieser Zusammenstellung. Und doch ist eine Ähnlichkeit da mit denen, die vor ihm da gewesen sind, von dem er herkommt. Jedes von uns ähnelt seinen Eltern, auch von denen er geboren worden ist. Und wenn wir Gottes Kinder sind, dann ähneln wir Gott. Das ist überhaupt der Sinn der Wiedergeburt. Dass wir gerade durch diese Wiedergeburt zur Ähnlichkeit Gottes kommen. Das war der Wunsch Gottes bei der Schöpfung am Anfang, dass wir Gott ähneln sollten als Geschöpfe. Und da dieses nicht verwirklicht wurde wegen des Falls, hat Gott neu begonnen mit diesem Plan. Aber sein großer Plan mit Menschen ist, dass sie ihm ähnlich werden. Er möchte hier ein Gegenüber haben, mit dem er wirklich Gemeinschaft haben kann. Er ist nicht darauf angewiesen. Aber er wünscht es einfach so. Und das Heil hat diese zur Absicht, dass wir Gott ähnlich seien. Und diese Ähnlichkeit schließt ein, unter anderem die Liebe. Und wenn wir nun Gnadengaben bekommen, dann sind diese Dienstmöglichkeiten einfach ein Weg, auf dem wir die Liebe zum Ausdruck bringen können. Jesus, der Gott in Menschengestalt war, hat die Liebe, die Liebesart Gottes in seinem Dienst gezeigt. Und so sollen wir das Wesen Gottes in seiner Liebe zeigen, in unseren Bewegungen, in unserem Dienst, in der Art und Weise, wie wir einander dienen, wie wir Gott dienen. Gnadengaben sind Ausdruck von Gnade, welche ein Ausdruck der Liebe ist, die in unserem Herzen ausgegossen worden ist, durch den Heiligen Geist. Gnadengaben sind dann also eine Möglichkeit, Gott zu dienen, zum Lob, zur der Herrlichkeit seiner Gnade, um es mit ihm sein zu sagen, da zu sein. Gnadengaben, erwähnt Paulus hier, sind verschieden voneinander. Nun, die Verschiedenheit kommt besonders in 1. Korinther 12 zum Ausdruck. Verschieden sind sie in mehrerlei Hinsicht. Jeder hat seinen Dienst mit seiner Gnadengabe und so weiter. Gehen wir zu den weiteren Gedanken in den Versen 6 bis 8. Im Vers 6, das ist ein längerer Vers, haben wir also zunächst den Gedanken der Gnadengabe, mit welcher wir dienen können. Dann beginnt er sofort Beispiele zu geben, wie wir mit unserer Gnadengabe Gott dienen können. Er bespricht also hier im Weiteren die Dienstweise. Nachdem wir vom Dienstinhalt, Vers 1 bis 3, gehört haben, und jetzt vom Dienstrahmen in den Versen 4 bis 6 im ersten Teil, geht es jetzt im zweiten Teil von Vers 6 und in den Versen 7 und 8 um die Dienstweise, mit der wir Gott dienen können, auf welche wir Gott dienen können. Zuerst etwas Grundsätzliches. Vers 6 ist nicht einfach zu übersetzen. Da haben Sie in Ihrer Bibel wahrscheinlich sehr knappe Formulierungen. In einer Übersetzung wahrscheinlich eine längere, in einer anderen, die mir glaublich ist, eine sehr kurze. Vielleicht kann ich es einmal so lesen, dass es am knappsten zum Ausdruck kommt und dadurch zeigt sich, wie knapp der griechische Text ist. Haben dabei aber Gnadengaben verschieden nach der uns gegebenen Gnade. Wenn Weissagung gemäß dem Glauben der entspricht, wenn Dienen im Dienen. Das ist so knapp, dass wir nicht genau wissen, was wir damit anzufangen haben. Nun, außergewöhnlich ist diese Schreibweise nicht, auch nicht für uns im Deutschen. Im Deutschen lässt man immer wieder Wörter fallen in einem längeren Satz. Wenn ein gewisser Teil, der jetzt gesagt werden wird, schon gesagt worden ist. Wir können also in einem langen Satz die wichtigsten Wörter voranstellen, beziehungsweise auch, wenn man lässt, auf sie warten. Zum Beispiel nehmen wir Vers 4. Vers 4 könnten wir so lesen, denn gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder Jetzt müssten wir eigentlich ein Tätigkeitswort haben, und das Tätigkeitswort wäre haben. Gleich wie wir viele Glieder am Leibe haben. Aber wir können das Wort haben auf sich warten lassen, weil wir es noch einmal gebrauchen wollen und wir wollen es nicht zu oft sagen. Also machen wir schnell ein Komma. Nicht aber alle Glieder dieselbe Funktion haben. Und dieses Haben gilt also für beide Satzteile. Das kann also auf diese Art und Weise geschehen, wo wir ein Verbum, das heißt ein Tätigkeitswort, auf sich warten lassen. Und wir schließen es hinten an. Entschuldigen Sie, dass ich am Sonntag aus dem Sonntag einen Schultag hatte. Aber wenn wir die Bibel lesen, haben wir es einfach mit Sprache zu tun. Wir können aber auch einiges im ersten Teil des Satzes sagen und dann später voraussetzen, dass es da ist und wir nehmen Bezug darauf. Damit das klar wird, muss ich daran erinnern, dass die Verse 1 bis 8 ein Satz sind. Paulus beginnt also den Satz in Vers 1. Glücklicherweise gebraucht er das Wort und in Vers 2, das also dann schon eine Hilfe, sodass wir neu anfangen können. In Vers 3 gebraucht er das Wort den, das ist wieder eine kleine Hilfe, aber dann wird es schon schwieriger. Dann kommt es, in Vers 3 sagt er, denn ich sage einem jeden unter euch durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er nicht mehr von sich halte, denn sich zu halten gebührt, sondern dass er, was? Ich sage einem jeden, dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen. Und dann sagt er, wie das geschehen soll, wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens zuteilte. Und dann begründet er dieses, aber diesen Gedanken von Vers 3 müssen wir nicht verlieren. Denn auf diesen scheint er in Vers 6 zurückzukommen. Lassen wir also einmal die Verse 4 und 5 und 6a aus und dann beginnen wir zu lesen mit Vers 6b. Gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder, Entschuldigung, das reicht. Ich sage an jeden unter euch, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er darauf bedacht sei, lasst er das aus, eine gesunde Haltung einzunehmen, wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens zuteilte. Vers 6. Wenn Weissagung, wenn einer Weissagung als Gnadengabe hat, sei er darauf bedacht, eine gesunde Haltung einzunehmen. Und wenn Sie es nachvollziehen wollen und noch einmal studieren wollen, können Sie es natürlich mal abhören. Noch einmal Vers 6. Wir haben Gnadengaben verschieden nach der uns gegebenen Gnadengabe. Jetzt Beispiel. Wenn Weissagung, das heißt, wenn einer die Gnadengabe der Weissagung hat, was dann? Paulus hat gesagt, jeder soll eine gemäßigte Einstellung haben oder eine gemäßigte Auffassung haben von sich selbst. Und diese gemäßigte Einstellung oder Auffassung entspricht einem grundsätzlichen Maß, das Gott uns gegeben hat. Und dieses Maß ist die Gnadengabe. Also soll es seiner Gnadengabe gemäß sein. Jeder von uns soll eine gewisse grundsätzliche Einstellung haben in seiner Gnadengabe, die demütig ist. Sie soll entsprechen. Man soll nicht darüber hinausgehen. Wenn man Lehrer ist, dann soll man Lehrer sein und nicht Mechaniker. Wenn man Diener ist, dann soll man Diener sein und nicht Vorstehender. Wenn man Vorstehender ist, sagt Paulus, dann soll man fleißig sein. Dann soll man in diesem Rahmen arbeiten. Und nicht versuchen, noch anderes zu machen. Jeder soll im Rahmen seiner Gnadengabe, seiner Rolle dienen. Wenn dienen, dann sei es so im Dienen. Wenn es der Lehrende ist, dann im Lehren. wenn es der Aufrufende und Zusprechende ist, wir haben ja ein Wort in Vers 8, das normalerweise mit Ermahnung übersetzt wird. Ich weiß nicht, wie es in der Luther-Übersetzung ist, aber es bedeutet eigentlich Aufrufen und Zusprechen. Ein sehr schönes Wort. Es gibt Leute in der Gemeinde, die haben eine Gnadengabe dafür. Eine Gnadengabe, den Nächsten aufzurufen zur teuren und ernsthafteren Nachfolge. Der Mitteilende, der hat die richtige Einstellung zu sich selbst, zum Herrn, zu seiner Gnadengabe, wenn er seinen Dienst tut in Einfalt. Das heißt, er soll nicht schauen nach der Ehre, die daraus folgt. In Einfalt, denn die Gedanken sollen einfach hierbei sein und es soll für den Herrn getan werden. Der Vorstehende im Fleiß, der Barmherzigkeit übende in der Freudigkeit. Man kann Barmherzigkeit üben und es nur als Pflicht tun. Dann natürlich ist es, kann es sauer werden. Paulus sagt, denke an die Barmherzigkeit Gottes und lass dich froh machen über die Barmherzigkeit, die dir gegeben wurde. Und dann werde froh über die Möglichkeit, einem anderen zu helfen und ihm Barmherzigkeit zu zeigen. Zum Schluss ein Hinweis auf die weiteren Verse 9 und ferner. Die Verse 9 bis 19 sind wieder ein Satz. Es lohnt sich einmal, diese Verse im Blick auf dieses zu lesen. Vers 9 lautet, die Liebe sei ungeheuchelt. Und alles andere steht jetzt im Grundtext, oder das meiste bis zum fast vor dem Schluss, steht in der Partizipform. Das heißt, Paulus gebraucht Wörter, die wir im Deutschen mit end übersetzen müssten. Aber es ist zu schwierig. Deshalb muss man das so zu tun. Die Liebe sei ungeheuchelt, während ihr das Böse verabscheut. Genauer wäre es übersetzt, das Böse verabscheuend. Ja? Das heißt, wie äußert sich Liebe? Liebe äußert sich dadurch auch unter anderem, dass man gegen das Böse ist. Das ist informieren. Das ist sehr wichtig, das zu beachten. Das heißt also, es gibt Liebe, die aufhört, an irgendeiner Stelle zu lieben, im Zeichen der Liebe. Liebe kennt den Hass, und zwar den Hass des Bösen. Liebe hat nichts gemeinsam mit dem Bösen. Pfarrer Wilhelm Busch hat einmal ein Kantat geschrieben, kann denn Liebe Sünde sein? Die Frage eigentlich einer Frau, die in einer unbiblischen Liebe lebt. Und als Pfarrer Busch sie darauf aufmerksam machte, fragte sie, kann denn Liebe überhaupt Sünde sein? Es geht auch um Liebe. Und dann sagt Pfarrer Busch, ja, Liebe kann sündig sein. Aber dann ist es nicht die Liebe, die ein Ausdruck des Heils Gottes ist, der Rettung Gottes ist, der Gnade Gottes ist. Die Liebe darf nicht sündig sein. Die muss Sünde hassen. Und dann haben wir auch noch andere Anweisungen hier. Einfach Ausdrucksformen der Liebe. Wir haben also zwei Texte, die den größeren Teil von Kapitel 12 hier ausmachen. Der erste Teil spricht hauptsächlich von Dienst und der zweite Teil spricht hauptsächlich von Liebe. Ich gebe jetzt einen Überblick, damit man damit weiterfahren kann. Der erste Teil sagt, der Dienst fließt aus der Gnade. Und was ist Gnade? Eine Form der Liebe. Und so ist Liebe wieder der gemeinsame Gedanke des ganzen Kapitels. Und auch in den weiteren Kapiteln geht es um diesen Grundgedanken. Wie sieht Liebe in all den verschiedenen Lebenssituationen aus? In Bezug auf die Regierung, Kapitel 13. In Bezug auf Heiligung, gegen Ende des Kapitels. In Bezug auf die vielen Fragen der Meinungsverschiedenheit innerhalb der Gemeinde. Wie sieht Liebe da aus? Liebe ist nämlich
die Zusammenfassung des Gesetzes, sagt Paulus in Kapitel 13. Und das Gesetz ist die Gesamtforderung Gottes. Wir sind nicht gerettet worden, um gegen das Gesetz handeln zu dürfen, sondern Paulus sagt in Römer Kapitel 8, wir sind gerettet worden, damit wir durch die Kraft des Heiligen Geistes von innen her, durch Gnade, genau das tun, wozu das Gesetz eigentlich aufbringt. Wir tun es nicht in der Orientierung nach dem Gesetz, sondern wir tun es in der Hingabe gegen Gott und lassen ihn dann durch seinen Heiligen Geist mit seiner Liebe und Gnade in unserem Leben wirken, sodass dann spontan im Gehorsam freiwillig diese Züge, diese Tugenden zum Ausdruck kommen in unserem Leben. Und diese Kapitel sollen uns zeigen, wie das von Fall zu Fall aussehen darf, sodass wir eine Orientierung haben. Sie sind nicht als Gesetz gegeben, aber als Wegweisung, als Hilfe, wie der Weg entlang geht, wenn wir in der Liebe Gott dienen wollen. Der Herr schenkt uns diese Gnade in seiner Liebe, dass wir das lernen, jeder an seinem Platz, aber wir lernen auch, dass diese Plätze zusammengehören und einen großen Platz bilden. Jeder zusammen mit dem anderen, wie ein großes organisches Gebilde, zusammen mit dem Herrn, der uns anführt, ihm dienen können. Wir beten noch einmal. Vater, wir danken dir für deine große Liebe. Wir danken dir, Herr, dass sie vollkommene Äußerung gefunden hat. Herr, wir wissen nicht, wie wir sie äußern sollen, weder mit Worten noch mit Taten. Aber wir wollen uns dir neu hingeben und immer wieder neu hingeben. Und wir bitten dich, Herr, dass deine Liebe und deine Gnade reale Auswirkungen erfahren, dass dein Heil in uns und durch uns sichtbar wird und du dadurch in deiner Gemeinde verherrlicht wirst. Danke, Herr, dass dein Heil in dieser Gemeinde zu konkretem Ausdruck gekommen ist. Und du wolltest dieses Werk, das du begonnen hast, vollführen bis an den Tag Jesu Christi.